Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo, es ist wieder Zeit für die Plattform. Wir haben es ganz genau 16 Uhr. Mein Name ist Carmen Santiago und zu Gast sind heute Bernhard Eber und Franz Keck. Und man könnte sagen, euch verbindet quasi Kunst und Kultur. Inwiefern sich das Ganze hier aus Baden-Württemberg bis nach Afrika zieht, das besprechen wir in dieser Stunde. Aber erstmal wollen wir wissen, wer sitzt hier jetzt eigentlich? Bernhard, vielleicht möchtest du mal anfangen und uns erzählen, wie kamst du zu Kunst und Kultur und zum Kulturgewächshaus Birkenried?
Ja, Kunst und Kultur hat mich eigentlich schon von klein auf interessiert. Als ich mit Anfang 20 habe ich mich abgeseilt von Birkenried, von zu Hause, wo ich geboren bin, bin ganz weit weg nach Berlin, um mich abzunabeln, habe dort an der Hochschule der Künste studiert, allerdings auch ein kommerzielles Fach, so mehr marketingorientiert noch. Und ja, dann hatte ich einen Job im Marketingbereich und Birkenried war ganz weit weg für mich. Nur kam dann das Problem, meine zwei älteren Brüder haben den Hof, die Gärtnerei geerbt, jeder so in etwa die Hälfte. Und der jüngere der beiden hatte dann einfach persönliche finanzielle Probleme und es ging bergab. Und ja, dann musste ich den Teil vor der Zwangsversteigerung retten.
Oh je.
Ja, das war Anfang der 80er Jahre, also 1980 habe ich da das übernommen, dachte eigentlich, dass mein Bruder dann, wenn er entschuldet ist, gut weiterkommt, aber der war einfach, seelisch nicht mehr so richtig in der Lage, hatte nicht mehr den richtigen Tritt. Und dann habe ich Mitte der 80er Jahre angefangen, das Ganze selber in die Hand zu nehmen und ein Gewächshaus für mich als Bildhauerhalle umgebaut und dachte, da arbeite ich, vermiete die vielleicht ab und zu, und das funktionierte eigentlich nicht.
Warum eine Bildhauerhalle?
Ja, ich hatte in Berlin selber auch neben meinem Job als Marketingchef auch ein Atelier, wo ich Skulpturen gemacht habe aus Stein, aus Metall, Holz, gemixt, also Stein und Metall oder Holz und Metall und so weiter. Habe sehr viele Ausstellungen gemacht und da wollte ich einfach das in Birkenried auch machen. Nur war da natürlich zu wenig Zeit. Man muss sich überlegen, so Freitagnachmittag vom Büro in Berlin raus nach Birkenried fahren, 600 Kilometer, Sonntagabend das Ganze wieder zurück. Das funktionierte nicht. Ich habe dann Ende der 90er Jahre eine große Ausstellung in Birkenried gemacht, ja, anlässlich meines 50. Geburtstages. Da habe ich so rund 120 Kunstobjekte, Bilder, Grafiken, Drucke ausgestellt. Und da kam mir dann einfach die Idee, oder da reifte die endgültig, das Ganze in Birkenried zu etablieren, einmal in der Bildhauerhalle Konzerte zu bieten und dann in den anderen Gebäuden, die teilweise schon restauriert, renoviert waren, auch Ausstellungen. Und der Name Kulturgewächshaus, der lag dann eigentlich sehr nahe.
Ja.
Und im Jahr 2000 sind wir dann damit gestartet mit Musikern, die ich kannte, damals hatte ich eigentlich immer nur Bands nach Birkenried geholt, die ich persönlich kannte, die ich vorher schon gehört habe, x-mal und so weiter. Habe da einen thailändischen Zauberer, den ich in Berlin kennengelernt hatte, für ein paar Wochen, der hat da 2-3 Mal die Woche gezaubert, die verrücktesten Sachen. Dazu haben wir extra ein Stück Berliner Mauer nach Birkenried geholt und durch diese Mauer ist der Zauberer dann durch, zum Erstaunen von Publikum.
Ja, hätte man das mal 1988, 87, 86, hätte man das da mal gewusst. Ja, zumindest vor 89.
Den Trick hätte er vorher verraten müssen. Ja. Ja, und so fing das Ganze an. Und ein Teil von Birkenried, der war noch nicht mit einbezogen. Das war eine alte Maschinenhalle. Und die hatte ich damals einem Neffen von mir vermietet, der da Autohandel und Autoreparaturen und Oldtimer-Sachen gemacht hat. Und der hat dann mit seinem Kompagnon gekündigt, weil sie sich vergrößern wollten. Das war denen zu klein. Für mich war das am Anfang ein Schreck. Aber dann habe ich den Franz Ludwig Keck kennengelernt. Der kam einmal an mit ein paar Skulpturen in der Hand und sagte, ob man sowas nicht mal in Birkenried ausstellen könnte. Und wir haben das dann gemacht. War sehr erfolgreich. Die Leute fanden gerade die Steinskulpturen sehr schön, auch die Metallobjekte, die Metallskulpturen. Und nachdem die Ausstellung erfolgreich war und mein Neffe da gekündigt hatte, habe ich mit Franz gesprochen, habe gesagt, wäre das nicht eine Idee, dass du hier eine schöne Galerie hast und nicht so in Offingen in x verschiedenen Räumen die Sachen irgendwo am Boden rumliegen. Und er fand den Gedanken auch gut und dann kam halt so halbes Jahr Umbauphase, also aus der Maschinenhalle wurde eine Galerie mit neuem Boden, mit Heizung, mit Sanitäreinrichtung, Büro und so weiter und so fort. Ja, und damit ist Simbabwe, ist Afrika nach Birkenried gekommen.
Durch den Franz.
Durch den Franz, das war der Anfang. Ja, und jetzt kann ich, glaube ich, den Ball erstmal an ihn weiter.
Ja, Franz, bist du noch
spielen.
Wach? Ja, ich höre. Du hattest jetzt so immer den Kopf hängen. Ich wusste nicht, ob du schon. Nee, Franz, eben was du mit Simbabwe am Hut hast, das gehen wir noch drauf ein. Mhm. Aber erstmal, also du bist eines Tages einfach dann da aufgeschlagen und hast gesagt, hier, hör mal, wie bist du denn da drauf gekommen?
Also dazu muss ich sagen, ich hatte davor viele Jahre in Simbabwe gelebt. Eigentlich in ganz anderer Branche tätig, in der Textil- und Bekleidungsbranche und habe eigentlich die Zeit, in der dort in Simbabwe Kunstgeschichte geschrieben wurde, das war, ja gut, Ende der 60er Jahre war ich noch nicht dort, aber in den 80er Jahren war ich dort, wo Bildhauer erkannt, entdeckt wurden, Afrikaner, die dann in allen großen Museen Kunst ausgestellt haben. Allerdings habe ich zu der Zeit deutsche Textilfirmen dort vertreten und habe Fußball gespielt. Allerdings, dann nach einigen Dingen, die dazwischen lagen, bin ich dann mit meiner Familie wieder nach Deutschland gekommen und habe mir neben meiner Hauptbranche ein zweites Standbein schaffen wollen. Und das war der Handel mit Kunst und kunsthandwerklichen Teilen und das Promoten oder das Unterstützen von afrikanischen Freunden und Künstlern, die ich während meiner Zeit in Simbabwe getroffen, kennengelernt und auch wertschätzen gelernt habe. Und nach 1-2 Jahren in Offingen hat mich ein Freund aus Jettingen, der auch schon mich in Simbabwe besucht hatte, auf das Kulturgewächs oder auf Birkenried aufmerksam gemacht. Wir kamen da an und genauso wie Bernhard es beschrieben hat, also nicht in der Hand, sondern im Auto vielleicht die größeren Skulpturen. und genau so ging es los. Also ja, Bernhard ist der Kunstexperte und ich bin der mit der von Afrika eben fasziniert ist und ja, der natürlich irgendwann mal und immer mehr auch sich mit dem Thema Kunst und Kultur auseinandergesetzt hat.
Jetzt müssen wir aber ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen, weil was ich mich jetzt natürlich frage, was verschlägt dich überhaupt nach Afrika? Also wie war denn das? Wo bist du denn geboren?
Also geboren bin ich in Günzburg.
In Günzburg,
aufgewachsen,
okay.
In Offingen. Sohn einer Metzgersfamilie, langjährigen, viele Generationen Metzger. Und mein Vater war auf der Wanderschaft, das war seine beste Zeit, wie ich gehört habe. Und der hat dort auch meine Mutter dann kennengelernt und hat dann irgendwann mal in, halt nicht in Afrika, sondern mehr in Norddeutschland, eigentlich im Rheinland. Und das waren halt die Geschichten und ich habe während der Bundeswehrzeit Hermann Hesse gelesen und da war für mich sicher, ich muss irgendwie Erfahrungen sammeln und in die große, weite Welt und habe eine Lehre in der BWF, Fitzfabrik, sagen wir, in Offingen gemacht, eine Textilfirma und war dann dort auch wieder beschäftigt, aber die Räume waren mir zu klein, das Dorf war mir zu klein. Und dann kam ein damaliger Vertriebsleiter in Ulmer, der Dieter Dufner, kam zu mir und hat gesagt, Keck, ich weiß doch, du bist doch ein bisschen unruhig. Da gibt es in Simbabwe einen Deutschen, der dort eine Vermittlungsagentur betreibt und der sucht nach einem jungen Deutschen, der die führende deutsche Textilindustrie vertritt. Und ich hatte keine Ahnung, dass Simbabwe 1981, kurz nach der Unabhängigkeit erst war, dass es früher Rhodesien hieß und Bürgerkrieg über Jahre stattfand. Und ich kam dann ein bisschen harmlos und unbedarft 1982 in Simbabwe an, wie sich viele Weiße da überlegt hatten, das Land zu verlassen. Kam ich an und habe es sehr genossen und habe viele Freunde und viel Spaß erlebt. Und das hat mich natürlich verbunden. Ich habe das Land über Jahrzehnte verfolgt, hautnah, mit meiner Familie dann. Und,
ach, du bist 10 Jahre geblieben.
Ich war 4 Jahre dort, dann wieder 4 Jahre hier, auch in Zöflingen mal gearbeitet. Und dann nach 4 Jahren hab ich mich selbstständig gemacht und habe dann immer wieder Zeiten, auch längere Zeiten, Jahre dort unten verbracht und auch mit meiner ersten Frau dann 3 Kinder in Simbabwe 5 Jahre lang aufgezogen und
Wie war das?
Super.
Deutsche Tugenden in Simbabwe.
Weiß ich nicht.
Das glaubt
also
nämlich nicht, dass das funktioniert.
Also ich mal nicht. Erstens mal bin ich
also deutsche Tugenden würde ich den Kopf schütteln.
Da gehen nämlich da die Ansichten ganz weit auseinander, glaube ich.
Aber deutsche Tugenden, ja, die sind, glaube ich, dort unten schon gewünscht, solange man sie nicht zu schnell anderen aufdrängen möchte. Also ich glaube schon, dass die Deutschen in Afrika geschätzt sind und nur die Deutschen müssen aufpassen, dass sie sich nicht zu verkrampfen. Und auch die anderen schönen Dinge sehen.
Ja. 2 Uhr muss nicht immer 14 Uhr heißen, sondern kann auch mal 15 Uhr heißen.
Und meine Erfahrung ist, dass es auch nicht bewusst verspätet, dass man sich nicht bewusst verspätet, sondern es gibt halt auch einfach ganz viele Gründe und auch gute Gründe, auch die Zeit für andere nehmen. Ich glaube, der gute Wille ist vorher schon meistens auch da.
Also aber du hast auch viel davon mit aufgenommen?
Ich glaube schon, ja. Zum Leidwesen von man und anderen, ne?
Ja, es kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel man das sieht.
Ich auch. Ja.
Aber die sind ja dort schon, sag ich mal, entspannter.
Ja, mit Sicherheit. Es sind einfach andere Werte und dass diese Werte nicht da sind, manchmal in Europa, hat auch Nachteile und auch negative Effekte, aber den guten Mittelweg zu finden, ist natürlich die gute Herausforderung auch.
Ja. Ihr habt Musik mitgebracht, die wir heute auch hören, und die erste CD.
Ja, das ist Musik aus Kuba, Sonok de las Tunas. Die werden im September wahrscheinlich im September in Birkenried aufschlagen. Es gehört seit gut 10 Jahren in Birkenried zum Programm, dass wir 1 oder 2 Bands aus Kuba original nach Birkenried holen. Und das ist natürlich immer ein Riesenfest und super Rhythmen und wunderschöne Musik, wie ihr dann am Radio jetzt gleich hören werdet.
Okay, dann hören wir rein und sind dann zurück mit der Plattform auf FreeFM. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Heute zu Gast sind Bernhard und Franz. Beide findet man im Kulturgewächshaus Birkenried. Es liegt in Bayern. Damit hat es was Besonderes auf sich mit dem Standort.
Ja, wir sagen so manchmal ein bisschen witzigerweise im Niemandsland zwischen den Landkreisen Günzburg, Dillingen, Heidenheim und Ulm. Also die württembergische Grenze, die ist so ungefähr 500 Meter hinterm Hof. Die Grenze zum Landkreis Günzburg ist so 2 Kilometer weg. Also wir liegen da wirklich mit dem Mang. Und Birkenried ist ja auch wirklich ganz und gar im Grünen zwischen Günzburg und Gundelfingen an der B16. Vielleicht erinnern sich manche, die die Strecke fahren, da steht so eine riesige 7,5 Meter hohe Giraffe mit 5 Köpfen, so ein ganz lustiges, buntes Vieh. Und das ist eigentlich so unsere Landmark, dass man weiß, hier ist Birkenried, hier ist das Kulturgewächshaus, hier gibt es Kultur, viele Konzerte im Jahr und Festivals und natürlich den Skulpturenpark mit den Skulpturen aus Zimbabwe.
Bernhard, du hast ja gerade schon erzählt, du hast quasi das Kulturgewächshaus gegründet, erst eigentlich aus einer Notlage oder eben ja. Du kamst so einfach dazu.
Wie die Jungfrau zum Kind.
Ganz genau, wie die Jungfrau zum Kind. Und es gab auch einige Umbauten zum Beispiel. Also am Anfang war es ein Gewächshaus, dann hast du quasi wie eine Halle draus gemacht zum Schreinern und
zum Bildhauern. Mit einem festen Boden, mit vielen Strom- und Starkstrom-Steckdosen rundherum, natürlich Dach oben drauf und so weiter, so dass man da drinnen dann wirklich schön arbeiten konnte.
Und jetzt ist eine Galerie.
Das ist jetzt eigentlich der Konzertsaal, das Kulturgewächshaus.
Das ist jetzt der Konzertsaal.
Das war der Anfang. Und da gab es dann schon die ersten Partys in den 80er Jahren. Und dann habe ich einen alten, fürchterlich windschiefen Stadel zur Galerie umgebaut. Und das war eigentlich relativ teuer. Das 1992 habe ich dann das Wohnhaus umgebaut, frisch renoviert, frisch gedeckt und so weiter und so fort. 1994 ist abgebrannt, musste ich wieder von vorne anfangen. Und ab 2000, als ich mit dem Kulturgewächshaus angefangen habe, das habe ich eigentlich ziemlich blauäugig gemacht, muss ich zugeben. Ich habe da nicht dran gedacht, dass da irgendwie das Landratsamt vielleicht irgendwie ein Wort mitreden will, zwecks Nutzungsänderung und was Abwasserentsorgung und weiß der Kuckuck was. Das waren alles für mich Dinge, an die habe ich einfach nicht gedacht. Auf jeden Fall stand das Landratsamt plötzlich auf der Matte und fragte, ja, was machen Sie denn hier eigentlich? Da muss erstmal die Statik gerechnet werden, da braucht man eine Nutzungsänderung und das und so weiter. Ja, und wenn Sie Ihren Gastronomiebetrieb haben, da müssen Sie ein Abwasserkonzept vorlegen, sonst können wir das gar nicht genehmigen. Und da kam halt wirklich so unvorhergesehene Kosten, wie zum Beispiel die Erweiterung der Kläranlage mit über 30.000 Euro. Das hat man fast in die Luft genommen finanziell.
Und wo, auch diese ganzen Umbauten, wo hast du das Geld vom Baum gepflückt oder wie hast du das gemacht? Haben da Freunde geholfen? Hattest du Spenden? Ich weiß nicht.
Nee, das habe ich eigentlich alles mit dem Geld, das ich in Berlin verdient habe.
Da hast du aber gut verdient.
Ja, ich zahle jetzt noch an der einen und anderen Hypothek ab, aber es ist inzwischen das Ende absehbar. Aber ich habe in Berlin wirklich gut verdient und hatte da selber bescheiden gelebt, also kein Porsche und so weiter, sondern einfach ein normales Auto, normale Wohnung, normaler Lebensstil und alles Geld, was übrig war, das wurde sozusagen in Zementziegelsteine und Holzbalken investiert.
Was hat dich da angetrieben? Wie kam das, dass du gesagt hast, ich investiere da quasi in ein unsicheres Projekt, von dem ich auch noch nicht genau weiß, in welche Richtung es geht. Dann kommt auch noch das Landratsamt und will auch noch Kohle und denkt, Stress, noch mehr Arbeit. Was hat dich da angetrieben, nicht zu sagen, ach, ich kaufe mir doch lieber einen Porsche und fahre rum und lasse den ganzen Ärger hinter mir?
Ja, am Anfang war es einfach die Lust, was zu machen, die Lust, einen Kulturbeitrag zu leisten, die Lust, eigentlich mit Künstlern umzugehen, mit Musik umzugehen, zu sehen, wie sich die Leute darüber freuen. Und das war einfach Passion. Die Laune hat es mir dann wirklich mit so Forderungen vom Landratsamt schon manchmal verdorben. Und ich habe mir manchmal schon überlegt, was mache ich da eigentlich, wo führt es hin? Aber ich habe den Anfang gemacht und war eigentlich immer hoffnungsvoller Mensch und optimistisch und habe mir immer gesagt, okay, irgendwann kommt der Durchbruch, irgendwann funktioniert das richtig und dann vergisst man sowieso alles, was vorher schmerzhaft war, dann ist es weg und dann macht es richtig Spaß.
Gab es Menschen, die dich da unterstützt haben, moralisch?
Auch? Ja, innerhalb der Familie wurde ich auf jeden Fall unterstützt von einem Bruder, solange er noch gelebt hat, der also damals mit der Gärtnerei hops gegangen ist, mit der Gemüsegärtnerei und der Landschaftsgärtnerei. Eine Schwester von mir investiert sehr viel Zeit, ist quasi diejenige, die dafür sorgt, dass im ganzen Kulturgewächshausbereich überall Blumen angepflanzt und gepflegt sind. Das sind alles so Details, die da mitspielen. Und so finanziell bekam ich außer zweimal, wo ich vom Wasserwirtschaftsamt und von der Stadt Gundelfingen einen Zuschuss bekommen habe, der okay war, habe ich eigentlich von außen kein Geld bekommen.
Gab es auch Menschen, die gesagt haben, nee, das ist mir jetzt alles zu dumm? Gerade in Beziehungen zum Beispiel, die gesagt haben, nee, also ich mache das nicht mit. Hier die ganze Zeit, das ganze Geld, was du da investierst, du bist doch verrückt.
Du meinst jetzt meine Beziehung?
Ja, zum Beispiel ist dir eine Freundin weggelaufen oder eine Frau oder auch Freunde. Ich meine, man hat ja ein soziales Leben, aber wenn man da ein neues Dach baut und eine neue Wand hochzieht und das ganze Geld da reinsteckt, dann kann man ja gar nicht kein Bier mehr trinken gehen.
Ja, da habe ich also unwahrscheinlich Glück gehabt mit meiner Lebensgefährtin, mit der ich jetzt schon über 25 Jahre zusammen bin. Die hat nämlich 3 Kinder und die sind auch alle 3 so in der künstlerischen Richtung und von daher wusste die schon, was einem da droht und dass man da sehr viel von seinem Leben investieren muss, nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Und ihr hat es auch Spaß gemacht. Sie hat am Anfang sehr viel mitgemacht, mitgeholfen, jetzt weniger, weil sie immer noch in Berlin ist und ich in Birkenried mehr. Aber sie muss da also jetzt inzwischen Großmutter spielen, auf die Kinder aufpassen, wenn die Tochter dann abends Flamenco-Kurse gibt und so weiter. Da braucht man ja jemanden, der auf die Kinder aufpasst.
Und jetzt so von deinem Standpunkt jetzt, wenn du damals die Zeit nimmst in Berlin, du hast im Bereich Marketing studiert, warst da tätig und eben jetzt dieses künstlerische Leben. Du bist ja auch selbst ein bisschen Künstler und lebst es dann natürlich auch aus. Bist du jetzt glücklicher als damals?
Ja, es ist einfach ein anderes Leben. Es ist schon etwas freier, wobei natürlich nicht ganz frei. Man hat einfach diverse Pflichten. Also ich muss jede Woche Pressemitteilungen schreiben, jede Woche Rundmails an die Birkenried-Gäste verschicken, damit die wieder nach Birkenried kommen, so nach dem Motto runter vom Sofa auf nach Birkenried. Und das sind so sehr viele Dinge, die man wirklich machen muss. Das ist, da kommt man nicht drum rum. Aber ansonsten hat man einfach eine sehr viel freiere Zeiteinteilung und das Ganze ist lockerer und man kommt so mit sehr viel mehr Menschen zusammen, jetzt nicht so in einem Businessrahmen wie im Büro oder auf Messen oder sonst wie noch im Marketingbereich, sondern man lernt die Menschen da anders kennen, viel lockerer. Die kommen hier ja in ihrer Freizeit und kommen da mit einer ganz anderen Stimmung. Und Birkenried hat, ja, das wird uns immer wieder von Gästen bestätigt, so eine Ausstrahlung, dass man einfach so von seinen Sorgen runterkommt, dass man entspannt, dass man sich plötzlich in eine andere Welt versetzt fühlt und so die Stunden richtig genießen kann und sich in kurzer Zeit da auch wunderbar erholen kann. Und das macht so das ganze Ambiente, das wir im Laufe der Zeit geschaffen haben, aus. Und wenn man dann die Leute da so trifft, oder wie jetzt am vergangenen Samstag, da hat mir eine Hochzeit eingebucht, ja, die Leute, die schweben und es wird vorbereitet, ja, die Kinder, wenn die quengeln, da braucht man einen eigenen Raum mit Matratzen drin, wo man die ablegen kann und wo die schlafen können, dass sie nicht mehr quengeln. Von wegen Birkenried ist anders. Die Kinder, die kamen an, die haben gespielt bis zum Schluss. Die Eltern sind die ganze Hochzeit lang nicht belästigt worden von ihren Kindern, weil sich die miteinander beschäftigt haben. Das war einfach so wunderschön anzusehen, wie die rumgetollt haben. Das ist eben Birkenried. Ist auch so für den einzelnen Besucher sehr viel Freiheit, sehr viel Genuss von Natur, von Kunst, von Vogelstimmen, von verschiedenen Pflanzen, verschiedenen Blumen und dem ganzen Gebäudearrangements, die mit sehr viel Liebe gemacht worden sind. Also bei uns sieht man an keinem Neubau, dass es ein Neubau ist, weil unwahrscheinlich viel Altmaterial verwendet wurde. Also man muss das gesehen haben, damit man das ganz versteht. Aber wer mal dort war, die meisten Leute verlieben sich drin.
Es ist aber schon so ein Veranstaltungsort. Also ihr habt eben zum einen diese Kunstsachen, dann gibt es auch Lesungen, Konzerte. Jetzt Hochzeiten kann man da auch buchen?
Ja, Hochzeiten, Firmenfeiern.
Also man kann sich da quasi auch einbuchen?
Kann man sich, also wenn Termine frei sind bei uns, nehmen wir das gerne auf. So mal zu Hochzeiten und Familienfeiern, Firmenfeiern, tragen mit zur Finanzierung von dem ganzen Projekt bei. Weil oftmals ist so bei den Konzerten, wenn das die nicht ganz voll werden, wenn in der Umgebung einfach auch viel los ist und da ist es oft so, dass man die Gage zahlt und dann eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Von daher brauchen wir da schon andere Einkommensquellen und da sind Hochzeiten und Firmenfeiern für uns ein ganz wichtiger Faktor.
Aber eben, es treten auch Bands auf. Ist die nächste Band da schon mal aufgetreten, die wir jetzt haben?
Das ist, warte mal jetzt, ich habe keine Brille auf.
Das ist Bluesmusik aus Chicago, Manomaniac.
Manomaniac, richtig. Das ist ein Bluesmusiker aus München, der super gut spielt, der sehr tolle Stimme hat und so weiter. Der war dieses Jahr schon einmal da, er kommt dieses Jahr nochmal im Herbst. Und ja, er ist einer unserer Lieblinge auf der ganzen Musikstrecke. Bei der Musik muss man sich so vielleicht vorstellen, dass wir so eine halbe Weltreise jedes Jahr machen, von Südamerika, Kuba über Nordamerika, Irland, manchmal Schweden oder Dänemark, bis über Frankreich, Spanien, Italien, manchmal auch aus dem Nahen Osten Musik, bis natürlich sehr viel Musik aus Deutschland Das ist immer eine spannende Reise, wo man einfach sehr viele Musikstile, sehr viele, die Chemie von verschiedenen Ländern mitbekommt und einfach mal was anderes hört als das typische, die tollsten Hits der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre.
Und das Beste von jetzt. Hast du genau, dann hören wir die jetzt mal an. Also auf der CD ist nämlich noch so ein Zeitungsausschnitt. Und da steht eben auch drauf, dass die lange in den USA waren, in Chicago. Kommen aber eigentlich...
Ja, Manomaniac lebt jetzt in München
zurzeit. Jetzt leben sie in München zurzeit. Ja. So ist es genau richtig. Ja. Gut, da hören wir dann mal rein, oder?
Ja.
Und sind dann gleich zurück auf FreeFM und reisen quasi mit dem Franz nochmal nach Simbabwe. Jazz auf FreeFM. Jazzmusiker auf FreeFM ist das. Grund sind die Gäste, die ich heute habe. Das ist nämlich zum einen der Bernhard Eber, der hat gerade schon erzählt. Der hat quasi das Kulturgewächshaus in Birkenried gegründet. Und daneben sitzt noch der Franz. Franz, ich sag zu dir nur Skulpturengarten. Mhm, was ist der Skulpturengarten?
Der Skulpturengarten, Das Garten alleine ist ein Park zwischen den Häusern und zwischen den Galerien vom Bernhard, wo ich mich im Prinzip mit meinen Freunden aus Simbabwe ausgebreitet habe.
Also künstlerisch gesehen.
Künstlerisch, ja, in jeglicher Form. Ja, weil was vorher noch vergessen wurde, war vielleicht eben die Workshops, die wir da auch abhalten. Es ist also Folgendes, meine Firma heißt, nenne ich Little Sim. Little Sim heißt Klein Zimbabwe. Und ich möchte nicht nur in dem Skulpturenpark, sondern eben auch in der Halle, die da, glaube ich, 300, 400 Quadratmeter groß ist, stelle ich Skulpturen und Gartendekoration und Kunst Handwerkliches aus Simbabwe aus. Dazu muss ich vielleicht noch erwähnen, Simbabwe ist ein sehr steinreiches Land, vom schwarzen Granit über Serpentinarten und auch viele urige Felsarrangements gibt es dort, und es hat sich dort eine Kultur der Steinbildhauerei über die Jahre hinweg aufgebaut, und es gibt dort viele Steinbildhauer, für die Steinbildhauerei nicht nur Lebenserwerb ist, sondern einfach Ausdruck. Wenn man die Formationen dort sieht, kann man das besser verstehen. Und weil auch einige Bildhauer weltberühmt wurden, gibt es dort viele junge Künstler und auch Kunsthandwerker, die sich dieser Kunst und diesem Handwerk verschrieben haben, und die zu beobachten, mit welcher Geduld die daran arbeiten, hat mich fasziniert, zwar erst viele Jahre später, nachdem ich dort war, und als ich dann eben in Birkenried gelandet bin, war für mich klar, das ist ein Ort auch von seiner Spiritualität und von seiner ganzen Atmosphäre, zu der wir jetzt, glaube ich, sehr viel beitragen, die Afrikaner und ich, dass das einfach harmoniert. Und so stehen dort nicht nur Steinskulpturen, sondern auch Holz- und Metallfiguren, die entweder in Afrika hergestellt wurden oder eben von Bildhauern, von Künstlern, die jeden Sommer ins Birkenried kommen, dort hergestellt werden. Gerade die Steinskulpturen mit sehr viel Geduld, alles mit der Hand. Und ich glaube, viele Leute fühlen sich gerade von der Thematik angesprochen, weil es einfach Zeit braucht. Man braucht da Muße und Zeit, und die Freunde von mir haben das und strahlen das auch aus, und ihre Werke schön in der Natur platziert, am See oder unter Bäumen. Teilweise setzt dann der Sully dem einen einen Hut auf, und im Winter bekommen die Tiere Schneehauben, und also das ist auch etwas, was sich immer verändert, zum Teil auch, weil wir ab und zu eine Skulptur verkaufen, so gibt es den Skulpturenpark und die Galerien mit hauptsächlich mit viel afrikanischer Kunst natürlich, aber auch natürlich dazwischen immer die deutschen Künstler, die dort auch immer wieder ihre temporären Ausstellungen haben. Und so gibt es eine tolle Mischung, und ich glaube, dass viele Gäste oft zunächst ein bisschen überfordert sind, weil es so viele Dinge gibt, die es anzuschauen gibt, neben der wunderschönen Natur, die dort eben auch allgegenwärtig ist.
Du hast eine Zeit lang eben in Afrika gelebt und bist da in Kontakt gekommen mit dieser Steinbildhauerei. Wie läuft es denn da ab? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die nicht die Mechanik haben oder diese moderne Technik, wie jetzt hier ein Steinbildhauer. Hier gibt es ja oft einen Sandstrahler oder sowas und wird einfach abgestrahlt.
Ja. Gut, dazu muss man sagen, für Steinmetze jetzt in Deutschland ist alles außer Granit ein weicher Stein. Da ist Marmor auch ein weicher Stein, und mit der Hand zu bearbeiten, kennt man dann nur eben von den Specksteinarbeiten in verschiedensten Kursen. Und Simbabwe ist eben so, dass die eine große Vielfalt an Steinen haben, aber alles mit der Hand bearbeiten. Und teilweise sind es auch weichere Steine, aber es gehört halt oft eben auch zum Leben dazu, und die Sachen gemeinsam zu arbeiten ist ganz wichtig, ist auch oft ein Unterschied zu Deutschland. Es kommen auch schon viele Leute zu uns und sagen, ich würde aber gern lieber allein arbeiten, und das ist eigentlich nicht für meine afrikanischen Freunde nicht möglich. Man muss sich zusammensetzen, man muss sich unterhalten, man muss sich austauschen. Ich glaube, in Deutschland wird es auch so gesehen, die Kunst ist also der Ausdruck des Individuums. Und in Afrika ist dann so, ja, man sucht dann schon was Neues, aber die Erfahrungen, auch die Erfahrung mit den Ahnen und mit den Vätern, mit den Onkeln, die dürfen da alle mit einfließen und die kommen halt mal auch wiederum durch. Und das Gemeinschaftliche ist wichtig. Und deshalb, die haben auch ein tolles Talent, meiner Meinung nach, ohne Kritik zusammenzuarbeiten. Bei uns kommt dann doch eher schnell die Kritik. Aber ja, die haben das Talent zu sagen, ja, aber so könnte man es doch auch machen. Und ich glaube, das ist schon fast auch wiederum Gemütspflege, würde ich mal sagen, wenn man so einen Workshop gerade in der Steinbildhauer macht oder auch nur den Leuten zuschaut. Und ja, es ist mit Werkzeug, wir haben natürlich schön gute Meißeln und alles, was für die Handarbeit notwendig ist, aber Flexen und Schlagbohrer und solche Dinge waren bei uns nicht verwendet.
Und wie geht's den Leuten dort in Simbabwe, jetzt neben der Steinbildhauerei? Wie ist es da so für dich gewesen, da zu leben, das mitzubekommen?
Ich meine, dazu muss man sagen, ich war eigentlich immer doch eher in einer privilegierten Situation. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass Simbabwe ein sehr fruchtbares Land ist und ein Land, wo eben der Gemeinschaftssinn noch sehr verbreitet ist. Also so die landläufige Meinung der Armut und was da immer auch beschrieben wird, der wird meiner Meinung nach aus dem Zusammenhang genommen. Ich weiß nicht, welche Interessen da manchmal dahinter sind. Natürlich hatte Simbabwe auch politische Probleme, aber unabhängig davon wurde ich immer sehr freundlich aufgenommen. Die Kriminalität ist sehr begrenzt und gerade weil so wenig Touristen hinkommen, außer eben an die Victoria-Wasserfälle, finde ich, dass wenn man sich freundlich und respektvoll verhält, dort besonders viel Freundlichkeit den Leuten entgegengebracht wird. Ich meine halt, es ist immer ratsam, sich erstmal ein Bild von der Situation zu verschaffen oder auch die Leute so ein bisschen zu fragen, obwohl ich finde, gerade die in Simbabwe sind sehr reserviert und man einem auch nicht alles, zumindest nichts Negatives oder Kritisches sagen, sondern eher zurückhaltend sein, ohne dass das jetzt irgendwie gefordert ist, sondern das liegt in der Natur und einfach gemeinsam Dinge zu machen, sei es jetzt Fußball spielen oder zu tanzen oder ja, einfach Gemeinschaft zu praktizieren, das ist die beste Möglichkeit. Und das tun wir ja auch im Birkenried, durch Musik auch. Vielleicht, wir hören ja, glaube ich, noch eine Musik aus Simbabwe von einer Band, die...
Ja, hören wir jetzt gleich. Ja,
zum Teil leben die in München. Vier davon kommen jedes Jahr aus Harare hoch die gehören auch dazu. Für die ist Birkenried Kumusha. Kumusha ist das Haus, das zweite Zuhause, das ist das Zuhause auf dem Land draußen, wo die Omas sind und wo man die kleinen Kinder länger hinsteckt, wo man die Füße wegstrecken kann, wo es eigentlich immer was zu essen gibt. Und nicht übermäßig, nicht protzig, aber eigentlich immer. Und für die Band Pamusinda ist Birkenried Kumusha, das heißt... Da kann man sich entspannen. Ja.
Dann hören wir jetzt Musik von denen.
Ja.
Und zwar Mama Afrika heißt der Titel.
Yebo, yebo. Now you see.
Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Zu Gast ist zum einen Franz Keck. Der hat uns gerade schon aus Afrika-Zeiten erzählt, ist Künstler und betreibt den Skulpturengarten, und zwar im Kulturgewächshaus Birkenried. Das wiederum wurde gegründet von Bernhard Eber. Und vielleicht wart ihr sogar schon da indirekt. Also wenn man die B16 ist es, langfährt und dann so zwischen Günzburg und Gundelfingen, da ist so eine Giraffe.
Ja. Mit fünf Köpfen.
Mit fünf Köpfen.
Und knallbunt.
Und wer die schon gesehen hat, der war quasi schon da. Nur noch nicht drin. Und da, wenn man da mal reingehen möchte, was steht denn da als nächstes so an, Bernhard?
Ja, dieses Jahr ist ja vollgepoppt mit über 70 Konzerten. von Januar bis Ende Dezember. Und jetzt Ende Juni, also kommender Sonntag, haben wir die berühmte Sonntagsmatinee, dieses Mal nicht mit Musik, sondern mit der Gruppe Wortkunstlauf, die kommen übrigens aus Ulm, mit einem eher kabarettistischen Teil.
Okay.
Alles ist Krimi.
Und was steht sonst noch so auf dem Plan, vielleicht in der nächsten Zeit mal?
Und Anfang Juli, am Samstag, den 5. Juli, haben wir ein Konzert mit dem schwäbischen Liedermacher Thomas Felder.
Okay.
Der ist ja schon, wie soll ich sagen, auch eine Legende hier in Schwaben oder auch unter den Liedermachern in Deutschland. Und das ist ein Konzert, da freuen wir uns sehr drauf, weil das einfach mal was Außergeordentliches ist.
Mhm.
Und wir wollen auch die Liedermacher-Szene wirklich wieder ein bisschen bekannter machen.
Okay.
Weil das ja so im kommerziellen Radio völlig untergeht.
Und Workshops gibt es auch.
Ja, Carmen, was ich nur sagen wollte, also ich will mich nicht falsch Falsches bezeichnen. Künstler bin ich nicht.
Lebenskünstler.
Ich gebe mir sehr viel Mühe. Also ich würde gern Lebenskünstler sein und vielleicht klappt das irgendwann mal. Was mir am Herzen liegt, sind die Workshops.
Ja.
Und zwar von 23. August bis 30. August ist Washington Musonza da, ein Steinbildhauer, der hier und auch an anderen Orten in Deutschland sehr beliebt ist, auch als Kursgeber. Die Woche davor hätten wir noch frei für Workshops für Gruppen, wenn sich eine Gruppe, also eine Familie oder eine größere, auch eine Firmaabteilung sich anmelden möchte, hier hätten wir die ganze Woche noch frei.
Also da gibt es ja mehrere Sachen, was eben zum einen Konzerte sowas, aber auch Workshops kann man wahrscheinlich alles auf der Webseite einsehen.
Ja, gibt's auf www.birkenried.de oder www.littlezim.de.
Okay.
Und darüber kann man auch Kontakt mit uns aufnehmen und bekommt dann all die Informationen, die man jetzt in der Sendung natürlich gar nicht loswerden konnte.
Okay, dann bedanke ich mich fürs Vorbeikommen bei euch beiden. Wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, allen hat es Spaß gemacht,
Dankeschön,
die zugehört haben. Mein Name ist Carmen Santiago. Ich war auch verantwortlich für die Technik. Hier geht es jetzt weiter auf FreeFM.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.